Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Ukraine fordert die Museen im Osten des Landes auf, ihre Kulturgüter zu evakuieren. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Kunsthistoriker Kilian Heck. Außerdem das Istanbul Film Festival und Loriot in neuer Qualität. Journalisten, Fotografen, Musiker, Schauspieler, Buchautoren, Illustratoren, Designer und viele andere Berufsgruppen, organisiert in 43 Verbänden und Gewerkschaften, kurz gesagt Urheberinnen und Urheber, haben sich heute an die Europäische Kommission und das Parlament gewendet mit der Forderung, künstliche Intelligenz stärker zu reglementieren. KI-generierte Erzeugnisse, so heißt es in dem Brief, greifen unmittelbar ein ins gesellschaftliche Leben und benutzten vorhandenes Material völlig unkontrolliert. Die Absender sind besorgt über Desinformation und Manipulation und natürlich sorgen sie sich auch um ihre Urheberrechte. Matthias Hornschuh ist Komponist und im Vorstand der Initiative Urheberrecht. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was die Initiative denn konkret befürchtet, wenn Systeme mit künstlicher Intelligenz im Netz vorhandene Texte, Bilder und Töne verwenden.
Ich befürchte eine ganze Menge Dinge konkret, aber um eines vorweg zu sagen, es geht nicht darum, irgendwas zu verbieten oder zu verunmöglichen. Diese Technologie ist da und wir arbeiten übrigens auch selber alle damit. Also ich als Musikhersteller, als Musikproduzent, habe selbstverständlich auch maschinelles Lernen und neuronale Netze in meinen Systemen verbaut. Das ist also ganz klar. Es geht also konkret um dieses generative Moment, das herstellende Moment von Inhalten. Und an der Stelle müssen wir einfach feststellen, dass die Trainingsdaten, also der Input, der in die Systeme eingespeist wird, vollkommen unkuratiert, vollkommen ungewichtet da reingeht und an vielen Stellen eben auch unlizenziert und unvergütet. Und dass deswegen die Inhalte Unwuchten widerspiegeln, die in der Gesellschaft halt da sind. Und dass die Inhalte oft dazu neigen, selbst Experten nennen das Wort, zu halluzinieren. Und dieser Begriff, der muss uns Sorgen machen, wenn selbst die KI-Experten sagen, wir wissen nicht genau, was da passiert. Da ist die Rede von einer Blackbox in der Verarbeitung der Daten. Wir wissen einfach nur, dass irgendwas rauskommt. Wir wissen aber auch, dass die Gesellschaft kaum noch in der Lage sein wird, in ganz kurzer Zeit zu unterscheiden, ob es sich um ein echtes Foto handelt oder um ein KI-generiertes Bild. Und an dieser Stelle kriegen wir ein Problem mit unseren Wirklichkeitsvorstellungen und wir kriegen ein Problem mit unserer gemeinsamen gesellschaftlichen Basis. Und das ist natürlich etwas, wo ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen tagtäglich mit beschäftigt sind, daran zu arbeiten. Wir übernehmen halt immer persönlich Verantwortung für die Inhalte, die wir auf die Menschheit loslassen. Und so eine Kiste mit einer Blackbox drin tut das nicht. Und da müssen wir überlegen, wie wir damit gesellschaftlich umgehen. Das ist also dieses diskursive Moment. Gleichzeitig hat es aber natürlich auch was mit unserem Erwerbsbeschäftigungslizenzmarkt zu tun.
Also um das nochmal konkret zu sagen, es geht um solche Maschinen wie ChatGPT zum Beispiel, also generative Systeme, die benutzen vorhandenes Material und setzen es neu zusammen beziehungsweise verarbeiten es auf eine Weise, die man eben im Einzelfall unter Umständen gar nicht mehr genau nachvollziehen kann. Jetzt machen Sie auch konkrete Vorschläge, wie man das denn verbessern könnte. Wie denn?
Na, also wir müssen erstmal ein paar Unterscheidungen vornehmen, die eher kategorieller Art sind. Wir müssen zum Beispiel unterscheiden zwischen dem Input und dem Output solcher Systeme. Auf der Input-Ebene muss gewährleistet sein, dass da nur legitimes Zeug reinkommt. Wir wissen im Moment, dass de facto das gesamte Weltrepertoire der Kultur, was online digital verfügbar ist, dort eingespeist wurde. Fast nichts davon ist tatsächlich in irgendeiner Weise legitimiert und fast alles ist davon ohne Zustimmung von uns hineingeholt worden. Das ist der eine Punkt. Also über den Input nachdenken, über den Output müssen wir deswegen nachdenken, weil er die Welt so wahnsinnig verändert. Und deswegen sagen wir der EU-Kommission und der EU insgesamt, die im Moment sich gerade auf dem Weg in den Trilog über den AI-Act bewegt, dass sie diesen Gegenstand, insbesondere der generativen KI, mit Leitplanken versehen muss. Und das heißt, es muss Haftung zugewiesen werden, Verantwortung zugewiesen werden. Und diese Verantwortung muss denjenigen zugewiesen werden, die die Modelle bauen, die sogenannten Foundation Models. Und das sind irritierenderweise fast nur die allseits bekannten Großkonzerne, wie zum Beispiel Google oder Microsoft oder Facebook, also Meta. Und die Gefahr, die im Raum steht, ist nicht zuletzt eine für die Vielfalt, wenn nämlich diejenigen, die Plattformen besitzen, auch diejenigen sind, die über die Inhalte entscheiden und sie nicht nur per Lizenz auf die Plattform holen, sondern sogar selbst herstellen können, ohne dafür zusätzliche Kosten zu generieren, dann haben wir ein Problem, dass diese generativen Inhalte gegen die Inhalte der Menschen sozusagen, die kostenpflichtig sein müssen, anstinken. Und dann kriegen wir ein Problem mit dem Markt und mit dem Wettbewerb.
Also Sie befürchten, dass die KI-generierten Inhalte möglicherweise die Ursprungsinhalte irgendwann ersetzen könnten.
Verdrängen könnten.
Ja. Aber es geht eben auch um Haftung. Also die Großkonzerne wollen Sie dafür verantwortlich machen, wie die ihre KIs trainieren, mit was für Material, was
genau
dabei rauskommt.
Ganz genau, genau. Das ist im Grunde genommen ja eine relativ triviale Feststellung, dass derjenige, der etwas auf den Weg bringt, auch dafür haftet, wenn etwas dadurch kaputt gemacht wird. Und es gibt aber seit 25, 30 Jahren immer wieder diese Tendenz, dass insbesondere die großen Infrastrukturanbieter, die Intermediäre im Netz, versuchen, sich darauf hinauszureden oder herauszureden, dass ihnen ja nur die Festplatten gehören. Und was die Leute mit den Inhalten machen, damit hätten sie nichts zu tun. Das wüssten sie im Übrigen ja auch gar nicht. Und diese Tendenz, die gibt es hier gerade wieder und die müssen wir jetzt abwehren, weil genau jetzt dieses Regulierungsfenster da ist. Wir müssen vermeiden, dass wir wieder auf mehrere Dekaden der völligen Verantwortungslosigkeit uns zubewegen, im Wissen darum, dass das nicht dem Fortschritt dienlich ist, sondern allein nur den monopolistischen Strukturen im Hintergrund.
Matthias Hornschuh von der Initiative Urheberrecht über einen Appell von Künstlerinnen und Künstlern an die Europäische Union, die künstliche Intelligenz stärker zu regulieren. In der Ukraine sterben durch den russischen Krieg täglich hunderte Menschen, ganze Orte und Landschaften werden verwüstet und das gilt natürlich auch für Kulturgüter. Die Museumssammlungen im Osten des Landes sollen jetzt evakuiert werden, hat die Ukraine angekündigt, denn die russische Armee verfüge fast nur noch über Raketen mit kurzer Reichweite und daher seien vor allem die Regionen rund um Charkiw gefährdet. Ich habe vor der Sendung mit Kilian Heck gesprochen, Professor für Kunstgeschichte in Greifswald und Beauftragter für die Ukraine des Deutschen Verbands für Kunstgeschichte. Und ihn gefragt, wie groß denn die Gefahr für die Kultur derzeit ist?
Also wir haben Informationen, dass jetzt in den letzten Tagen doch verstärkt Maßnahmen zur Vorbereitung von Evakuierungen getroffen werden. Und das betrifft Museen so insbesondere in einer Linie Charkiw, Irpin, Bachmut, also den Museen, die im östlichen, nordöstlichen Teil der Ukraine liegen. Es ist allerdings so, dass viele dieser Vorbereitungen auch schon im vergangenen Jahr getroffen wurden, aber jetzt ist doch eine gewisse größere Dringlichkeit dafür gibt.
Der Deutsche Verband für Kunstgeschichte und viele andere haben ja schon im letzten Jahr kulturelle Einrichtungen in der Ukraine unterstützt. Was können Sie denn da jetzt tun?
Ja, wir haben ein Netzwerk gegründet, das nennt sich Ukraine Art Aid Center und da haben wir eben auch seitens des BKM Gelder bekommen, insgesamt sogar 3 Millionen Euro, die für Kulturgutschutzmaßnahmen auch von uns im Jahr 2022 ausgegeben wurden. Und das betrifft etwa Generatoren, Winterkleidung, Verpackungsmaterialien, Holzkisten für doch immerhin über 600 Orte in der Ukraine, denen wir haben helfen können. Wir warten jetzt natürlich auf eine neue Marge Geld, insbesondere vom Auswärtigen Amt. Und die Dringlichkeit dafür ist sehr, sehr groß, weil die Maßnahmen müssen jetzt bald getroffen werden. Denn sollte es tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die auch dann Museen oder archäologische Stätten betreffen, kommen, dann ist höchste Eile geboten.
Die archäologischen Stätten, die sind ja vielleicht nochmal ein besonderer Fall. Die sind überall im Land verteilt, also im Zweifel auch mitten in den Kampfgebieten. Da rollen dann vielleicht Panzer drüber oder es werden Schützengräben durch archäologische Ausgrabungen gezogen. Was wissen Sie denn über die Bedrohung archäologischer Stätten?
Also das ist ganz konkret sogar passiert in den besetzten oder illegal annektierten Gebieten, etwa im Gebiet des Oblast Luhansk, dass dort bis zu 3 Meter tiefe Schützengräben durch archäologische Stätten getrieben werden und die sind damit praktisch vernichtet. Das ist ein Punkt. Es gibt eine sehr bedeutende Ausgrabungsstätte, das ist die Skütenburg-Bielsk. Das ist etwa 80 bis 100 Kilometer westlich von Charkiw. Das ist die größte eisenzeitliche archäologische Stätte Europas mit einem Wall von insgesamt 32 Kilometer. Also da sieht man auch schon mal die Dimension. Die hat auch im letzten Jahr schon Raketentreffer bekommen. Und sollte es da jetzt konkreter mit Kampfmaßnahmen in der Gegend werden, dann wären natürlich solche archäologischen Stätten auch aufs Höchste bedroht. Und da kann man natürlich auch nur sozusagen helfen, indem man Digitalisierungsmaßnahmen, Notgrabungen und ähnliche Dinge im Moment fördert. Aber das tut wirklich Not.
Aber wie hat man sich das vorzustellen? Notgrabungen und Digitalisierung in Gebieten, die vielleicht Kampfgebiete werden?
Ja, das sind sozusagen dann LIDAR-Flüge. Das sind Flüge, die über diese archäologischen Stätten durchgeführt werden, um die zu kartieren, also mit hochauflösenden Aufnahmen zu kartieren, um sie zumindest dann im Bild genau erfasst zu haben.
Die archäologischen Stätten kann man zumindest dokumentieren. Das Kulturgut aus den Museen müsste tatsächlich wegtransportiert werden. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Das sind ja wahrscheinlich nicht wenig Bestände, die mit großem Aufwand verpackt, aufgeladen, transportiert werden müssen. Es müssen Ausweichquartiere dafür gefunden werden. Das ist eine enorme logistische Herausforderung.
Allerdings, ja. Und da ist eben auch viel Logistik nicht, wie Sie sagen, notwendig. Es ist aber auch natürlich viel Geld notwendig und bis hin zu Benzin, um die Transporte fahren zu lassen. Also auch daran mangelt es im Moment. Und wir haben keine Information, die wird uns auch absichtlich nicht gegeben, über die Orte, wohin evakuiert wird. Das ist natürlich innerhalb des Landes, also außerhalb des Landes darf auch gar nicht Kulturgut evakuiert werden. Das ist per Gesetz verboten, aber innerhalb des Landes müssten diese Kulturgüter dann eben in etwas weniger gefährdete Gebiete, insbesondere in den Westen der Ukraine, verlagert werden.
Das heißt, Sie warten jetzt im Grunde darauf, dass die Ukraine Ihnen sagt, was sie braucht, um dann zu versuchen, das Geld zusammenzubekommen, um das zu finanzieren?
Genau, wir haben Hubs in der Ukraine, einen in Lviv und den anderen in Kiew. Und die organisieren dann praktisch vor Ort diese Maßnahmen. Sonst würde das auch überhaupt nicht gehen. Wir könnten nicht von Deutschland aus gezielt einzelne Museen beliefern. Also es gibt nach unserer Information ca. 5000 Museen in der Ukraine, also eine ganz stattliche Zahl. Und im vergangenen Jahr haben wir 600 Kulturstätten fördern können. Und diese Verlängerung der Maßnahme auch ins Jahr 2023, das wäre jetzt eigentlich unser Wunsch. Und dann könnten wir auch konkret loslegen, wenn die Gelder vom Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt würden.
Der Kunsthistoriker Kilian Heck zur Evakuierung der Kulturgüter aus den Museen in der Ostukraine. Loriot ist ganz sicher ein Höhepunkt deutschen Humors gewesen. Allerdings dürften Humorinteressierte unter 30 kaum mit dem Werk vertraut sein, was ein neuer Kinofilm ändern könnte. Der heißt so, dass er eher für Senioren gemacht zu sein scheint. Loriots große Trickfilmrevue nämlich. Und er zeigt nicht nur Loriots Trickfilme in neuer technischer Qualität, sondern auch, dass aktuelle Diskussionen auch schon die des Großmeisters waren. Morgen kommt der Film ins Kino. Christoph Leibold hat ihn schon gesehen.
Trickfilm-Revue. Schon der Titel lässt nostalgische Gefühle aufkommen. Erinnert er doch an eine Zeit, als der Begriff Animationsfilm noch unbekannt war, weil es in diesem Genre eh nur Zeichentrick gab. Und auch die Ära der Revuen im Kino liegt in einer fernen Vergangenheit, als die noch Filmtheater hießen. Während das Fernsehen, in dem Loriots größtenteils in den 1970ern entstandenen Trickfilmsketche ursprünglich liefen, als Pantoffelkino bezeichnet wurde.
Ich muss nicht unbedingt Fernsehen.
Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso. Ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen.
Ein Team um Regisseur Peter Geier hat sämtliche Trickfilme von Loriot noch einmal neu zeichnen lassen. Identisch mit dem Original, nur die Auflösung ist nun höher, die Konturen sind schärfer, die Farben intensiver. Die Haare des in mehreren Szenen auftauchenden Fernsehreporters Rösner haben ein besonders kräftiges Senfgelb bekommen. Das Lodengewand des sechselnden Hasenbrüters scheint jägergrüner denn je. Und die Resthaargrenze der zahlreichen, oft nackenwulstigen Glatzköpfe haben nun eine ungeahnte Fluffigkeit.
Sensationell.
Doch bei aller modernen Brillanz tauchen wir hier ein in eine erkennbar altmodische, bundesrepublikanisch-bürgerliche Welt, wobei Frauen deutlich unterrepräsentiert sind im Loriot'schen Trickfilmkosmos. Außer Hausfrau Bertha, die sich mit ihrem Gatten Hermann über die Zubereitung eines Frühstückseis sowie die Feierabendgestaltung zankt, ist da eigentlich nur noch Frau Direktor Bartels, die Erfinderin des Familienbenutzers.
Ich leite das führende Unternehmen der Geschenkartikelbranche und habe mir die Frage gestellt, weiß überhaupt jemand, was er seinen Lieben auf den Gabentisch legen soll? Niemand weiß das. Da habe ich den Bartelschen Familienoriginalbenutzer herausgebracht, gell?
Ansonsten sind die zahlreichen Fachleute, die Loriot in Interviews oder Vorträgen über die Schnittbohnenfrage, die politische Bedeutung der deutschen Krausbandnudel oder pneumatische Plastologie dozieren lässt, ausschließlich Männer. Was die Frage aufwirft, wie zeitgemäß diese Trickfilme eigentlich noch sind, beziehungsweise ob dieser Humor womöglich nur noch historisch interessant ist. Gegen derlei Einwände ist zum einen ins Feld zu führen, dass sich die Gesellschaft zwar gerade in Genderfragen ein gutes Stück weiter bewegt und die uneingeschränkte Männerdominanz gerade auf dem Feld des Fernsehexpertentums erfreulicherweise als gebrochen gelten darf, der erst in jüngerer Zeit aufgekommene Begriff des Mansplainings aber, also die männliche Neigung anderen, vor allem Frauen, mal eben die Welt zu erklären, belegt, dass das Phänomen längst nicht aus der Welt ist.
Die Frau als solche muss in ihrer derzeitigen Form seit langem als überholt betrachtet werden, nicht wahr?
Mansplaining also. Nichts anderes als das betreiben all die Doktoren und Professoren Schleppenbach, Lindemann oder Meckelreiter, die den Bildschirm als Bühne nutzen, um ihre Egos spazieren zu führen. Zeitlos zutreffend zudem ist Loriots Beobachtung entsprechender Aufplusterungstaktiken. Die Überheblichkeit der selbsternannten Koryphäen, die sich in wichtigtuerischem Fachsprachengeraune ebenso zeigt wie in ihrer Knollenhochnäsigkeit. Vom Tierpädagogen und seinem vermeintlich sprechenden Hund.
Über 4 Jahre habe ich das Tier täglich 8 Stunden unterrichtet, durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik.
Bis zum Kunstpfeifer.
Ich habe zur Krönung der Königin Elisabeth gepfiffen, anlässlich der ersten Bundestagssitzung, mehrfach bei der UNO und vor dem obersten Sowjet.
Dieses wiederkehrende Muster wird in der Zusammenschau der gesammelten Trickfilmwerke nun besonders gut sichtbar. Dass die Animation von Loriots Zeichentrickfiguren technisch extrem simpel ist, befördert diesen Eindruck eher, als dass es ihn schwächen würde. Oft bewegen sich nur die Münder der sprechenden Figuren, während der restliche Körper starr bleibt oder sich nur eine Hand bewegt. Derart isoliert ziehen die Gesten umso mehr Aufmerksamkeit auf sich. So gesehen hebt der frische Farbanstrich, den Peter Geier Loriots Cartoons in dieser Revue verpasst hat, die Filme nun auch optisch auf das brillante Niveau ihres Inhalts.
Das ist sensationell.
Loriots große Trickfilmschau von morgen an im Kino. Die Kinos in Istanbul, die waren in den letzten 2 Wochen gefüllt durch das internationale Istanbul Film Festival, das gestern zu Ende ging. Dort geht's um die Kunst, und zwar nicht nur um die Filmkunst, sondern um die Kunst im Film. Im Wettbewerb stehen Filme über die anderen Künste, über Literatur, Theater, Musik, Tanz und die bildenden Künste. Als wichtigstes Filmfestival ist es auch Indikator für die Stimmung im Land, und die ist nach dem verheerenden Erdbeben, vor den Wahlen und in dieser kritischen Wirtschaftslage angespannt. Stefan Weidner hat das Festival verfolgt. Ich habe ihn gefragt, ob denn die Stimmung im Land auch aufs Filmschaffen abfärbt.
Ja, das kann man schon sagen. Die Stimmung ist natürlich schon seit einiger Zeit unter den progressiven Intellektuellen, also das heißt im Grunde unter den Filmemachern, gedrückt, weil Erdogan halt doch eine sehr repressive Politik macht. Aber jetzt ganz besonders, zum einen aufgrund des Erdbebens, dann andererseits, weil man auf die Wahlen vorausblickt am 14. Mai, die man einerseits fürchtet, weil viel schiefgehen könnte, aber worin man auch große Hoffnung setzt, denn die Meinung ist eigentlich, dass Erdogan das verlieren kann. Und das ist natürlich dann für die Filmemacher tatsächlich eine konkrete Aussicht auf eine Besserung.
Was sind denn die Themen der Filme, die jetzt auch vielleicht in der Türkei entstanden sind? Es ist ja ein internationales Filmfestival mit vielen Beitragsländern.
Genau, es ist ein sehr, sehr politisches Festival gewesen, ganz erstaunlich, wobei diese Filme nicht auf eine oberflächliche Weise politisch sind, sondern sehr subtil. Die Politik ist in Satire gekleidet, die Politik ist in eine Selbstreflexion des Filmemachens gekleidet. Die Politik ist eine Politik, die mehr aufs Zwischenmenschliche Acht gibt, die sozusagen auf die Traumata achtet, die die Menschen erfahren, ganz besonders deutlich in dem Film von Ayşe Pollard, der als bester türkischer Film ausgezeichnet worden ist. Ayşe Pollard lebt in Berlin, ist eine deutsch-türkische Produktion, die davon handelt, wie eine Überwachungsgesellschaft, die Überwachung, die Omnipräsenz von Kameras am Ende auf die Verfolger selbst zurückschlägt und diese auch traumatisiert und gefährdet. Und das ist ein unglaublich starker, bewegender politischer Film gewesen.
Es ist ja auch ein Festival für Filme der Region. Auch der Iran ist vertreten mit mehreren Produktionen, der ja ein starkes Filmland ist traditionell. Gab es da interessante Entdeckungen für Sie?
Ja, unbedingt. Also den Preis für den besten internationalen Film hat ein iranischer Film tatsächlich bekommen mit dem zunächst merkwürdigen Titel World War III, also Dritter Weltkrieg, von Humam Sayedi. Das ist eigentlich ein Sozialdrama. Hauptfigur ist ein Tagelöhner, der sozusagen Kulissen aufbaut für einen Holocaust-Film. Und als der Hitler-Darsteller stirbt, übernimmt er die Rolle des Hitlers. Und gleichzeitig kommt es zu tragischen Umständen, die er nicht mehr kontrollieren kann. Er will in dieser Situation auch nicht sein, aber niemand übernimmt die Verantwortung für das, was dann passiert. Und am Ende wächst er praktisch in seine Hitler-Rolle rein und es kommt zu einem Massaker. Ein völlig bestürzender Film eigentlich in seiner Brutalität und gleichzeitig seiner Einfachheit. Es sind ganz einfache Leute, die geschildert werden. Es sind großartige Schauspieler und dafür hat der Film zu Recht den internationalen Preis bekommen. Ferner bemerkenswert ist der Film von Steffi Niederzoll, einer deutschen Filmemacherin, die in Zusammenarbeit mit vielen Iranern ein Todesurteil aufarbeitet gegen eine sehr, sehr junge Frau, die ihren Vergewaltiger ermordet hat. Und das erzählt sie praktisch in unzeigbaren Bildern, denn man kann sowas in Iran natürlich nicht filmen, aber es gibt trotzdem Handyaufnahmen, man kann Kulissen nachbauen, es gibt Interviews und das ist sehr, sehr bewegend geworden. Hat den Titel 7 Winter in Teheran, sollte man unbedingt auch schauen, wenn man das kann.
Sie haben die deutsche Beteiligung damit angesprochen beim Internationalen Filmfestival in Istanbul. Die meisten Filme, die zu sehen sind aus deutscher Produktion, die sind bereits bei anderen Festivals gelaufen oder sogar schon im Kino. Welche Bedeutung hat denn der deutsche Film in der Türkei?
Also der deutsche Film wird gerade sehr gefördert, nicht zuletzt in der Türkei. Und ich denke, die wirklich guten Filme sind tatsächlich die deutsch-türkischen Filme. Es gibt noch einige andere. Ararat von einem sehr jungen türkischen Filmemacher, Engin Kundar. Es gab natürlich auch Fatih Akin mit seinem Rheingold-Film. Die anderen deutschen Filme, ja, das kann man sagen, schmieren vielleicht so ein bisschen ab, weil sie einfach nicht in dieser politischen, dieser harten politischen Realität andocken. Und das Tolle an den meisten Filmen hier ist, dass wirklich Realität und das, was auf der Straße teilweise passiert, ineinander übergehen. Also Film und Wirklichkeit treten in einen Dialog hier. Und das macht das Filmfestival in Istanbul besonders, weil man diesen Dialog vielleicht nicht so sehr in Hollywood oder in Cannes oder in Berlin hat, wo man alles so ein bisschen im Wohlstandsmilieu ist. In Istanbul ist das ganz hart, direkt mit der Straße verbunden. Und das kam auch beim Publikum an. Es war super besucht. Selbst Filme, die um 11 Uhr morgens liefen, unter der Woche, waren ausverkauft. Also das war schon fantastisch.
Das Istanbul Film Festival. Über künstliche Intelligenz und deren Gefahren haben wir schon gesprochen in dieser Sendung. Und damit beginnen auch die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Der Deutsche Kulturrat beteiligt sich an der Debatte.
Ja, die Furcht vor den Geistern, die wir gerufen haben, wird ja allgemein immer größer. Oder eben vor der künstlichen Intelligenz, die wir geschaffen haben. So fordert jetzt auch Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, dringende Anpassungen im Urheberrecht, da die KI in dieser Hinsicht den Kulturbereich besonders hart treffen wird. Er sagte im NDR:
Unser Urheberrecht verlangt ja, dass es ein Mensch gemacht hat. Nur ein Mensch kann urheberrechtlichen Schutz für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen entsteht da jetzt ein immer größerer Konkurrenzmarkt. Der wird den Kulturbereich hart treffen. Das wird den gesamten Designbereich treffen. Das wird die Musik treffen. Das wird den ganzen Textbereich treffen. Das wird die bildende Kunst treffen. Also wir stehen vor einer richtigen Herausforderung.
Jetzt sei also die Politik gefragt, meinte Olaf Zimmermann. Sie müsse die KI schleunigst in ein Korsett zwingen und einen neuen gesetzlichen Rahmen schaffen. Gestern haben wir darüber berichtet, dass sich die Vereinigung Schwarzer Filmschaffender mit einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth gewandt hat. Sie kritisieren, dass zuletzt bei der Berlinale 3 Filme gezeigt wurden, die rassistische Stereotype reproduzierten. Einer der 3 Filme, Der vermessene Mensch von Lars Kraume. Darin wird ein deutscher Ethnologe Zeuge des Völkermords an den Herero und Nama. Lars Kraume hat nun auf die Vorwürfe reagiert. Er beschrieb im Deutschlandradio das Dilemma, weshalb er als deutscher Regisseur weder aus der Perspektive der Widerstandskämpfer noch aus der der Opfer erzählen könne.
Ich hätte viel lieber den Film aus Sicht zum Beispiel der Freiheitskämpfer Henrik Witboi oder Jakob Morenga erzählt, denn das sind erbauliche und heldenhafte Figuren, die fürs Kino viel geeigneter sind. Nur bin ich als weißer Deutscher heutzutage ja einfach nicht mehr berufen, da hinzufahren und diese Geschichte zu erzählen, weil wir das eben heutzutage kulturelle Aneignung nennen. Und natürlich, ich hoffe, dass Herero und Nama Regisseurinnen in Zukunft diese Geschichten erzählen werden.
Lars Kraume betonte auch, dass er die deutsche Tätergeschichte in Namibia vor allem mit aufklärerischen Absichten erzählen wollte, eben gegen die Amnesie der Deutschen, was ihre Verbrechen zur Kolonialzeit betrifft. Nach den zahllosen Spekulationen der letzten Tage sei nun noch dies nachgereicht. Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hat heute dem Magazin Der Spiegel gegenüber erklärt, er habe, Zitat, auf gar keinen Fall einen Schlüsselroman über den Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geschrieben. Er interessiere sich nicht für diesen Typen, sondern für einen bestimmten Typus Mensch. Und auch wenn Stuckrad-Barre selbst ganz gut dazu beigetragen hat, dass man einen anderen Eindruck bekommen konnte, präzisierte er heute nochmal für alle, sein Buch sei Literatur, kein Klatsch.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker, vielen Dank. Der Bundespräsident in Warschau, der Koalitionsbeschluss zum Heizungstausch und die Cybersicherheit. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.